Der Predigttext für heute ist das sechste Gebot. Das ist aus dem 2. Mosebuch, Kapitel 20, Vers 13. Ich lese aber die vorangehenden Verse ebenso, also 1 bis 13. 2. Mose 20, 1 bis 13. Hört aufmerksam auf das Wort des Herrn. Und Gott redete all diese Worte und sprach: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt hat. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Götterbild machen und auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was im Wasser unter der Erde ist. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen, der aber Gnade erweist an tausenden von Generationen von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht zu Nichtigem gebrauchen. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen zu Nichtigem gebraucht. Denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun. Aber der 7. Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun, du und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht und deine Magd und dein Vieh und der Fremde, der innerhalb deiner Tore wohnt. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist, und er ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit deine Tage lange wären in dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt. Du sollst nicht töten. Das ist Gottes Wort. Himmel und Erde werden vergehen, aber Gottes Wort wird niemals vergehen. Lieber Vater im Himmel, wir wollen dich bitten, dass du uns die Herzen öffnest und unseren Verstand öffnest, dass wir dein Wort verstehen, so wie du es verstanden haben willst. Öffne meine Lippen, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Wir haben über diese Reihe durch die 10 Gebote, ja, das hört ihr jetzt zum x-ten Mal, wir haben die Überschrift darüber, die heißt: Wie können wir denn lieben? Und diese Frage beantworten wir ja mit den 10 Geboten. Gott beantwortet diese Frage mit seinen Geboten, wie wir lieben können, wie wir lieben sollen. Und er sagt es in seinem Wort an anderen Stellen: Wir lieben, indem wir die Gebote halten. Römer 13, Vers 10 heißt es: Die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Wir können das auch umgekehrt sagen: Wenn wir das Gesetz erfüllen, es halten, dann werden wir lieben. Wenn wir das auf das 6. Gebot anwenden, du sollst nicht töten, dann wird es besonders wichtig, dass wir dabei nicht an der Oberfläche bleiben. Wir könnten diese Frage ja ziemlich schnell abhandeln, wenn wir einfach nur fragen, wie sollen wir unsere Nächsten lieben, indem wir antworten, indem wir ihn nicht umbringen. Wir lieben unseren Nächsten, indem wir ihn nicht umbringen. Das ist klar. Gebot erfüllt, wir können nach Hause gehen. So ähnlich dachte wohl der Mann, der zu Jesus kam, von dem wir in der Schriftlesung gelesen haben, der Jesus fragte: Was muss ich tun, damit ich ewiges Leben habe? Jesus antwortete: Du kennst die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und der Mann antwortete, er war religiös aufgewachsen, er antwortete, das habe ich immer alles getan, habe ich alles gehalten. Und so ähnlich könntest du ja eben auch denken in Bezug auf das sechste Gebot. Ich habe noch nie jemanden umgebracht, also habe ich das Gebot gehalten. Oder nicht? Darauf würde ich dann antworten, ja, wenn du es so gehalten hast, wie Gott das gemeint hat, dann hast du es gehalten. Wenn du es so gehalten hast, wie Gott das gemeint hat, dann hast du das sechste Gebot gehalten. Und darum müssen wir etwas tiefer gehen hier, etwas tiefer in die Schrift hineingehen und nicht nur auf die Buchstaben dieses Gebotes hören, sondern seinen ganzen Sinn verstehen. Wir müssen so fragen, was hat Gott genau gemeint, wenn er sagte, töte nicht? Das Wort, das hier im Grundtext steht, also im hebräischen Text, das Wort ist ein besonderes. Es ist nicht das Wort, das sonst gebraucht wird, um einfach die Sache des Tötens zu beschreiben. Es ist ein besonderes Wort, das wird immer nur dann gebraucht, wenn man morden meint. Ermorden, jemanden ermorden, das Wort Razach. Es wird immer dann gebraucht, wenn gesagt wird, dass jemand einen anderen mit böser Absicht tötet. Das Gesetz bestätigt dann auch diese Unterscheidung. Gott gab gleich nach den 10 Geboten, gab er genauere Bestimmungen, Erläuterungen, wie die Gebote dann anzuwenden sind. Wie das praktisch aussehen soll, wenn man die Gebote hält und wie, was auch die Strafen dann für das Nichthalten sein sollen. Und darin gab er verschiedene Anweisungen, wie man vorgehen sollte, wenn jemand durch die Schuld eines anderen zu Tode kam. So lesen wir zum Beispiel in Kapitel 21 im zweiten Buch Mose, ein Kapitel später, nachdem die Gebote dastehen, Kapitel 21, Vers 12 bis 14. Wer einen Menschen so schlägt, dass er stirbt, muss er getötet werden. Hat er ihm aber nicht nachgestellt, sondern Gott hat es seiner Hand widerfahren lassen, dann werde ich dir einen Ort bestimmen, wohin er fliehen soll. Später gab Gott dann diese Zufluchtsstätte, wohin jemand fliehen konnte, vor dem Rächer fliehen konnte, wenn er jemanden nicht mit Absicht getötet hat. Dann heißt es weiter, doch wenn jemand an seinem Nächsten vermessen handelt, indem er ihn hinterlistig umbringt, also mit böser Absicht geplant, von meinem Altar sollst du ihn sogar wegnehmen, damit er stirbt. Der Unterschied, den Gott macht, liegt in der Absicht, im Motiv desjenigen, der jemanden tötet. Nicht das Töten überhaupt ist im sechsten Gebot verboten. Gott selber hatte ja in gewissen Fällen selber das Töten angeordnet. Das Gebot richtet sich gegen das Morden, gegen das geplante Töten mit böser Absicht. Das heißt, mit der Absicht, sich selber irgendeinen Vorteil zu verschaffen, indem man den anderen umbringt. Dieser Vorteil kann Reichtum sein, aber auch vielleicht eher geistige Dinge wie Ruhe vor dem anderen zu haben, dass der aus dem Weg ist und so weiter. Es geht hier immer noch um das Töten, bei dem der andere tatsächlich, also äußerlich, körperlich stirbt. Aber ihr seht, dass Gott schon im Alten Testament etwas gezeigt hat, nämlich sein Urteil hängt nicht vor allem davon ab, ob jemand durch meine Hand zu Tode kam, sondern davon, was dabei in meinem Herzen vorging. Darauf ist der Fokus bei dem Gebot. Was in deinem Herzen vorgeht. Im Neuen Testament dann führt der Herr Jesus das noch weiter aus, wie wir das Gebot tatsächlich verstehen und anwenden müssen. Er sagt da eigentlich, du kommst nicht davon, wenn du nur niemanden umgebracht hast. Damit kommst du noch nicht davon. Das heißt, damit hast du das Gebot noch nicht gehalten. Dem Mann, der ihm sagt, er hätte alle Gebote von Jugend auf gehalten, ihm sagt er nicht, nein, du hast die Gebote nicht wirklich gehalten. Er sagt es ihm nicht so, sondern er zeigt ihm, dass es ihm am richtigen Verständnis fehlt. Er sagt dann, ja, am Ende, dass ihm noch etwas fehlt. Er sagt, verkaufe alles, was du hast, gib das Geld den Armen und folge mir nach. Dadurch muss der Mann dann erkennen, das Problem liegt nicht erst beim äußerlichen Übertreten des Gebots, sondern bei dem, was du begehrst. Das Problem liegt bei dem, was du begehrst. Bei diesem Mann war ja das Problem dann, dass er seinen Reichtum festhalten wollte und darum nicht Jesus nachfolgte. Ganz grundsätzlich, es geht darum, was du begehrst. Und so sagt auch der Apostel Paulus von sich selbst im Römerbrief, dass er das nicht erkannt hätte, wenn es nicht das 10. Gebot gegeben hätte. Du sollst nicht begehren. Und die Übertretung aller Gebote beginnt mit der Übertretung des 10. Gebots. Mit dem, dass man etwas begehrt, das man nicht hat. Bevor ich äußerlich ein Gebot übertrete, übertrete ich es im Herzen, indem ich begehre. Und so muss das 6. Gebot eben auch so gelesen werden, dass es eigentlich sagt, du sollst nicht begehren, dass jemand tot ist, dass jemand nicht mehr da ist. Das ist der Sinn des Gebotes. Du sollst nicht begehren, dass jemand weg ist, tot. Und da kommt es uns doch schon etwas näher mit dem Nicht-Erfüllt-Haben des Gebotes, oder nicht? Eben in der Weise korrigiert der Herr Jesus auch das oberflächliche Verständnis der Gebote bei seinen Zeitgenossen. Und das gilt natürlich auch für uns. Er sagt, denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit vorzüglicher ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Ihr habt gehört, dass bei den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber töten wird, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinem Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Wer aber seinem Bruder sagt, Raka, das heißt so viel wie du Hohlkopf, dem Hohen Rat verfallen sein wird. Wer aber sagt, du Narr, der Hölle des Feuers verfallen sein wird. Wer zornig ist, wer sagt, du Hohlkopf, du Narr, der Zorn, wenn es nicht Gottes gerechter Zorn über die Sünde ist, die auch in meinem Leben ist, der Zorn ist im Herzen vollzogener Mord, weil er den anderen vernichtet haben will, ihn ablehnt, sein Lebensrecht verneint, weil der Zorn sagt, dich braucht es nicht. Wer den anderen mit Worten verunglimpft, sagt damit eigentlich auch, du bist überflüssig, dich braucht es nicht auf dieser Welt. Mit diesen Motiven im Herzen ist das Böse schon vollzogen. wenn Gott das Böse nicht zurückhalten würde in dieser Welt, dann wären wir so schlecht, wie wir sein können, mit unserer natürlichen Verdorbenheit. Dann hätten wir wohl alle schon äußerlich ausgeführt, was in unserem Herzen bereits Tatsache ist, geschehen ist. Wir tun das meiste nur nicht, weil Gott uns in seiner Gnade zurückhält. Aber vor Gottes richterlichem Auge, der in unsere Herzen sieht, sind wir alle des Mordes schuldig. Denn, so sagt sein Wort auch im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 15, jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben bleibend in sich hat. All das Böse, das den Menschen tatsächlich angetan wird, das hat seine Wurzel im Zorn und im Hass. Das äußerlich Böse, solche Dinge wie Beschimpfung, Verleumdung, Schädigung des Ansehens, also Rufmord, sagt man ja auch, jemandem das Leben schwer machen, das sind alles Früchte dessen, was bereits im Herzen geschehen ist. Sie machen lediglich die Realität sichtbar, die bereits da ist. Es geht aber noch weiter. Wir haben das Gebot auch dann übertreten, wenn wir nicht tun, was das sechste Gebot im Positiven verlangt. Was die Gebote jeweils verbieten, wenn sie sagen, was wir nicht tun sollen, davon gebieten sie uns ja automatisch das Gegenteil. Du sollst nicht töten, das heißt auch, du sollst das Leben schützen, es fördern. Du sollst Hass und Zorn verhindern, zurückhalten. Die Begründung für das Gebot, das menschliche Leben anzutasten, ist, dass der Mensch als Gottes Geschöpf sein Ebenbild ist. Wir dürfen das menschliche Leben nicht antasten, weil der Mensch Gottes Ebenbild ist. Das sagt Gott zu Noah nach der Flut, direkt nach der Flut, sagt er: Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden. Denn nach dem Bild Gottes hat er den Menschen gemacht. Also bedeutet, Gott zu lieben und zu ehren, bedeutet auch sein Ebenbild zu lieben und zu ehren. Also den Mitmenschen. Wen wir lieben, dessen Leben fördern wir doch. Wir tun alles, um Schaden in seinem Leben zu verhindern. Das Leben eines Menschen zu fördern heißt, ihm zu allem Guten zu helfen. Wir sollen jede seiner Nöte abwenden und zu abwenden versuchen. Der Herr Jesus zeigte einem Gesetzeslehrer das mit dem Beispiel des barmherzigen Samariters. Er zeigt ihm, was es bedeutet, seinen Nächsten zu lieben. Der Samariter sah seinen Nächsten leiden. Er sah, dass er wohl sterben würde, wenn er nichts unternimmt. So wie die anderen, die bereits vorbeigegangen sind. Und deshalb nahm er ihn, den Verletzten, und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Er gab dem Wirt auch noch Geld, damit dieser ihn dann weiter pflegen kann. Weiter. Leben fördern wir auch, indem wir dem Nächsten statt böse Worte gute Worte sagen. Worte, die ihn aufbauen und erfreuen. Oder wir fördern das Leben des Nächsten, des Bruders, der Schwester, indem wir ihn warnen, wenn er einen Weg eingeschlagen hat, der ihm schaden würde, der sein Leben zerstören würde. Und so werden wir auch im Neuen Testament aufgefordert, mehrfach angeleitet, geistliches Leben zu fördern, indem wir einander mit unseren Worten Gutes tun. Zum Beispiel Epheser 4, 29: Kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist, zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gebe. Und die Aufforderung allgemein aufeinander zu achten, Hebräer 10, 24, lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen. Oder Hebräer 12, Vers 15, achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch beunruhige und die vielen durch diese verunreinigt werden. Das alles kommt aus dem Wunsch im Herzen, dem Bruder, der Schwester zu helfen, dass sie ein gutes, erfreuliches, von Gott gesegnetes Leben haben. Das sechste Gebot ist nicht erfüllt, wenn wir passiv bleiben und lediglich das Böse nicht tun oder es im Herzen nicht zulassen. Das sechste Gebot verlangt von uns auch, dass wir aktiv werden und nach Möglichkeiten suchen, das Gute zu denken, zu wollen und zu tun. Und darum sprechen diese Verse im Hebräerbrief, die ich gelesen habe, auch unsere innere Haltung, unsere Motivation an. Lasst uns aufeinander Acht haben. Achtet darauf. Da geht es um die Motivation, die wir im Herzen haben. Etwas Weiteres will ich noch zu bedenken geben. Wie wir nach Gottes Willen leben, schützen und fördern sollen. Auch das geschieht mit Worten. Wir sollen den Menschen helfen, das Leben zu finden, damit sie nicht dem Gericht Gottes verfallen, stattdessen ins ewige Leben finden. Das gehört auch zum Auftrag, das sechste Gebot zu halten, gegen den Tod zu wirken, den Menschen zu zeigen, ihnen zu helfen, das Leben zu finden. Und das tun wir durch die Verkündigung des Evangeliums. Wir haben als Christen das Wissen darüber, wo das Leben zu finden ist. Und darum müssen wir es unseren Nächsten weitergeben, damit sie eben nicht im Tod bleiben. Jeder Mensch ist von Natur aus bereits tot, weil er durch die Sünde Adams, die er geerbt hat, dem Tode übergeben ist. Wie es heißt im Römerbrief, Kapitel 5, Vers 12, darum, wie durch einen Menschen, das ist Adam, die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie in Adam alle gesündigt haben. Das ist das Werk des Teufels. Er hat den ersten Menschen ermordet, indem er ihn verführte, sich von Gott, der Quelle des Lebens, abzuwenden. Und der Herr Jesus nennt den Teufel ja den Mörder von Anfang an. Durch seine Verführung ist er auch zu unserem Vater geworden. Wir sind von Natur aus Kinder des Teufels und wie er ebenfalls Mörder. Erinnern wir uns daran, was wir gehört haben, jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Und in diesem Zustand, in dem wir von Natur aus sind, wären wir verloren und kämen in das gleiche Gericht wie der Teufel. Es ist die ewige Trennung von der Quelle des Lebens, der ewige Tod in der Hölle. Das ist das Werk des Teufels. Aber die Schrift sagt auch, 1. Johannes 3, Vers 8, wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Hierzu ist der Sohn Gottes offenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte. Das ist die gute Nachricht. Der Sohn Gottes ist gekommen, um die Werke des Teufels zunichte zu machen. Das heißt, um die Wirkung seiner Verführung aufzuheben. Die Sünde, durch die wir den Tod verdient hätten, nimmt er von denen weg, die auf ihn vertrauen, und gibt ihnen das Leben. Er hat das getan, indem er selbst das Gericht eines Mörders auf sich genommen hat. Im Alten Testament wurden Mörder hingerichtet und an einen Baum gehängt. Jesus ließ sich eben in der Weise aufhängen an dieses Kreuz. Als Unschuldiger wurde er einen Pfahl gehängt, um unsere Strafe zu tragen. Gott hat unsere Strafe nicht einfach ausgesetzt. Er hat nicht gesagt, lassen wir es sein, ich verzichte auf Bestrafung der Sünder. Nein, das hat er nicht getan. Seine Gerechtigkeit lässt das nicht zu. Und darum hat er in seinem Christus einen Stellvertreter gesandt, der an unserer Stelle bestraft wurde. Jeder Mensch nun, der seine Schuld erkennt und sie zugibt und sie bereut, kann seine Stellvertretung in Anspruch nehmen. Das bedeutet, an Christus zu glauben, bedeutet, seine Stellvertretung in Anspruch zu nehmen. Wenn ich das annehme, ist meine Strafe bereits ausgeführt und ich muss sie nicht mehr ertragen. So sagt der Herr, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. So erfüllt der Herr das sechste Gebot vollkommen und gibt uns das Leben, das er für uns verdient hat. Wir bekommen das Leben nur, wenn wir alle Gebote perfekt gehalten haben. In unseren Gedanken, in unserem Herzen, in unseren Taten. Nur wenn wir alles perfekt gehalten haben, dann bekommen wir das Leben. Aber wir haben die Möglichkeit, auf Christus zu vertrauen, ihn anzunehmen als unseren Stellvertreter. Denn er hat stellvertretend für die Glaubenden die Gebote gehalten. Und wenn wir dann durch diese Gnade Gottes seine Jünger werden und sind, dann werden wir ihm auch darin nachfolgen. Nicht, dass wir selber für andere sterben und ihnen das Leben geben könnten, das hat er bereits vollkommen getan. Aber wir verkündigen ihn. Wir weisen unsere Mitmenschen darauf hin, dass er das Leben ist, wo das Leben ist und wo sie es bekommen können. Und auch so erfüllen wir die positive Forderung des sechsten Gebotes. Du sollst nicht morden, sondern das Leben fördern. Amen.